Unser heutiger Text ist das Kapitel 2 im Propheten Zephania und ich lese mal außergewöhnlicherweise in der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung. Üblicherweise haben wir dem Prediger den revidierten Text zugrunde liegen, aber das finde ich ist in diesem Fall nicht wirklich griffig übersetzt. Auch mit sehr vielen Fußnoten versehen, alternative Übersetzungsmöglichkeiten und ich wähle deswegen mal den vorherigen, also die vorherige Übersetzungsversion. Geht in euch und sammelt euch, du Volk ohne Scham, ehe der Beschluss gebiert, wie Spreu fährt der Tag daher, ehe denn über euch komme die Glut des Zornes des Herrn, ehe denn über euch komme der Tag des Zornes Gottes. Sucht den Herrn, alle ihr Sanftmütigen des Landes, die ihr sein Recht gewirkt habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Tag des Zornes des Herrn. Denn Gaza wird verlassen und Askalon eine Wüste sein. Astort, am hellen Mittag wird man es vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meere, des Volkes der Kreter. Das Wort des Herrn kommt über euch, Kanaanland der Philister. Und ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Driften voll Hürdenzisternen und Kleinviehhürden werden. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Sie werden darauf weiden und am Abend sich lagern in den Häusern Askalons. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihr annehmen und ihre Gefangenschaft wenden. Ich habe gehört, die Schmähung Moabs und die Lästerungen der Kinder Ammon, womit sie mein Volk geschmäht und großgetan haben, wieder dessen Gebiet. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, soll Moab gewisslich wie Sodom und die Kinder Ammon wie Gomorra werden. Ein Besitztum der Brennnesseln und eine Salzgrube und eine Wüste ewiglich. Der Überrest meines Volkes wird sie berauben und das Überbleibsel meiner Nation sie beerben. Solches wird ihnen für ihren Hochmut zuteil, weil sie das Volk des Herrn der Herrscharen geschmäht und wieder dasselbe groß getan haben. Furchtbar wird der Herr wieder sie sein, denn er wird hinschwinden lassen alle Götter der Erde und alle Inseln der Nationen werden ihn anbeten, ein jeder von seiner Stätte aus. Auch ihr, Äthiopier, werdet Erschlagene meines Schwertes sein. Und er wird seine Hand gegen Norden ausstrecken und wird Assyrien vernichten und Ninive zur Wüste machen, dürr wie die Steppe. Und in seiner Mitte werden Herden sich lagern, allerlei Tierenmenge, auch Pelikane, auch Igel werden auf seinen Säulenknäufen übernachten. Eine Stimme singt im Fenster, Trümmer sind auf der Schwelle, denn er hat das Zedernkäfer bloßgelegt. Das ist die frohlockende Stadt, die in Sicherheit wohnte, die in ihrem Herzen sprach, ich bin's und gar keine sonst. Wie ist sie zur Wüste geworden, zum Lagerplatz der wilden Tiere? Ein jeder, der an ihr vorüberzieht, wird sischen, wird seine Hand schwenken. Ich möchte über diesen Text einen Vers aus dem Neuen Testament stellen. Und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 5. Vers 28. Da heißt es, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Wir haben hier in dem Propheten Zephania beide Möglichkeiten. Es ist ja ein Prophet und ein Wort des Gerichtes. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir selber, wenn ich dieses Wort höre, geht es tief ins Herz. Ich kann es nicht abschütteln und sagen, naja, ist ja lange vorbei, ist ja alles schon gewesen. Haben sie Pech gehabt. Ein Wort des Gerichtes Gottes ist für mich immer eine schmerzhafte und gefährliche Sache. Das Besondere daran, der Prophet redet nicht nur zum oder über das Volk Gottes, sondern auch zu oder über fremde Völker. Eigentlich über fremde Völker, denn die waren nicht da. Da gab es mit Sicherheit keine Abordnung zu der Zeit in Jerusalem oder so eine auswärtige Vertretung oder Diplomaten, die, zu denen dann der Prophet gegangen ist und sagt, Gott spricht zu dem Volk Ammon das und das oder zu den Moabitern dieses oder zu den Philistern jenes. Mit ihren physischen Ohren haben die Leute das nicht gehört. Dann muss man sich fragen, ist es da nicht in den Wind gesprochen? Wenn ich was zu sagen habe, oder eigentlich wenn Gott was zu sagen hat, und die Leute hören nicht hin, oder sind noch nicht mal in der Nähe, hat das dann überhaupt einen Wert? Das ist wieder eine Frage, keine rhetorische.
Das ist doch ein Zeichen für die Gläubigen, wenn Gott das Gericht an den Völkern drumherum vollstreckt, ist das doch wieder ein Zeichen dafür, dass wir wissen, der Löser kommt bald.
Mehr als das. Es ist uns selbst zu wenig bewusst, welche Gewalt Sprache hat. Wir sind ja wir leben in einer Zeit der vielen Worte. Es hat noch nie so viele Worte gegeben wie jetzt, die überall hin publiziert werden. Zeitungen, Bücher, andere Medien stürzen über die Menschen her. Sie werden zugetextet und damit verliert es seine Kraft. Man hört gar nicht mehr hin. Ein Mensch, mit dem man viel schimpft, ein Kind, mit dem man viel schimpft, verhärtet sich, lernt nicht mehr. Oder für das wird eine Änderung nicht leichter, sondern es gewöhnt sich an, über das Gesagte wegzuhören. Wenn jemand wenig redet, dann hat das Wort umso mehr Gewicht. Deswegen werden wir auch gewarnt vor zu vielem Reden. Und sagt Jesus, dass jeder Mensch Rechenschaft geben muss über jedes unnütze Wort, was er sagt. Und ist es klug, wenn wir schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn sind? Das ist ja so eine Empfehlung, die für jeden Gläubigen gilt. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Wir müssen also nicht mithalten und auch noch in diesen Chor der Vielredner einstimmen. Gerade nicht als Kinder oder als Volk Gottes. Und zwar deswegen nicht, weil das Wort Gottes eine gewaltige Kraft ist, nicht nur hat. Gott sagt durch den Propheten Jesaja, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Es steht nicht, wirkt mein Wort nicht wie ein Hammer, ist es nicht wie ein Hammer. Wir haben diese Woche eine schwierige Situation gehabt, wir mussten Grab ausgraben für jemand und dann stellt sich raus, ziemlich weit unten liegt ein sehr großer Felsen. Und ich habe bedauert, dass niemand von den älteren und erfahrenen Mauren mehr unter uns ist, der hätte den nämlich zerschlagen können. Wir haben uns dann mit großer Technik helfen müssen und den rausgebaggert. Aber jemand, der Erfahrung hat, kriegt einen Felsen mit einem Hammer zerschlagen. Ich habe das selbst erlebt, ich komme ja aus dieser Branche. Es gibt Leute, die haben einmal geguckt und haben so hingeschlagen und gleich mit einem Schlag ein großes Stück abgeschlagen. Da hatten wir dann schon vorher 20 Minuten drauf rumgehämmert und hatten immer noch mal gleich ein Krümelchen abgekriegt. Diese Funktion hat das Wort Gottes. Es hat eine Sprengkraft. Und wir lesen das, und ich zitiere diesen Vers nochmal im Johannesevangelium. wundert euch nicht, es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, Gottes Stimme hören. Wie kann einer, der tot ist, hören? Das ist doch die Sicherheit an sich, dass man nichts mehr zu hören braucht. Nebenbei gesagt, ich habe Leute erlebt, die haben sich deswegen umgebracht, weil sie das ewige Genörgel ihrer Angehörigen nicht mehr ertragen haben. Die hatten sich erhofft, im Grabe dann endlich Ruhe zu finden. Und dann hören wir, wundert euch nicht, dass die in den Gräbern sind, die Stimme Gottes hören. Das muss uns zuerst Mut machen, dass wenn ein Wort Gottes ausgesprochen ist, so wie hier, ein Wort des Gerichtes oder auch ein Wort der Hoffnung, dass das selbst zu denen durchzudringen vermag, die schon tot sind. Wer ist das? Ich meine nicht zuerst die physisch tot sind. Die auch. Denn als Jesus gekreuzigt wurde und dann begraben war, heißt es, stieg er hinab und predigte den Geistern, die im Gefängnis waren. Er hat den Toten das Evangelium verkündigt. Dass der Durchbrecher der Banden gekommen ist. Dass der, der dem Tod die Macht genommen hat, endlich da ist. Und alle, die sein Erscheinen lieb hatten, sind hinübergetreten in das Reich des Sohnes der Liebe. Vorneweg gab es punktuell die Möglichkeit, dass die Abgeschiedenen in den Rat Gottes treten. Wir lesen das auf dem Berg der Verklärung, dass Mose und Elia mit Jesus beraten, welchen Ausgang er in Jerusalem nehmen wird. Dass die Vertreter des Gesetzes und der Propheten schlechthin treffen sich mit dem Messias, mit dem, der dem Tod die Macht nimmt, um diesen Ausgang mit ihm zu besprechen. Aber indem er dann den Geistern predigt, die im Gefängnis sind, wird dem Tod die Macht genommen auf ewig. Und das muss uns heute die Zuversicht geben, dass auch die am meisten verhärteten, weil durch die Sünde abgestorbenen Menschen durch das Wort Gottes lebendig zu machen sind. Das ist, was er sagt. Das ist, was heute gilt. Das Wort des Gerichts und das Wort der Hoffnung wird Menschen gepredigt, die tot sind durch Sünden und Vergehungen. Ich habe das ja in den letzten 20 Jahren in dieser Region immer wieder erlebt. Genau den Menschen das Wort Gottes zu bringen, die so hoffnungslos und so aufgegeben sind, dass man sagt, es hat überhaupt keinen Sinn, sich mit denen zu beschäftigen. Und an ihnen zuerst erweist sich die Kraft und Herrlichkeit des Wortes Gottes. Für die einen zum Leben und für die anderen zum Gericht. Beides. Und das begegnet uns in dem heutigen Wort. Und das macht mich so froh, dass das Wort des Gerichts und dass der Prophet des Gerichts gleichzeitig ein Wort der Umkehr und ein Prophet der Erneuerung ist. Die Verantwortung liegt bei dem, der hört. Es wird uns gesagt, seht nun zu, wie ihr hört. Wir sind nicht verantwortlich für das, was wir hören. Da ist verantwortlich derjenige, der redet. Aber wie wir hören, die Verantwortung liegt bei uns. Die einen nehmen es auf mit gläubigen Herzen. Die anderen verdrängen es durch Sorgen. Die nächsten lassen es wegfressen, weil was anderes noch Einfluss darauf übt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. wie wir mit dem Wort umgehen. Aber die Verantwortung des Hörens ist beim Hörer. Geht in euch und sammelt euch, du Volk ohne Scham. Boah. Eine der Regeln, die ich von meinen Mentoren am Anfang meines Dienstes mitgekriegt habe, war: Frank, achte auf Menschen. Wenn sie um sich schlagen, kann man ihnen nicht helfen. Erst wenn sie in sich schlagen. Stimmt. Kennt man selbst bei der Seenotrettung. Ja, solange ein Mensch um sich schlägt, muss sich der Retter, der denjenigen aus dem Wasser fischen will, zurückhalten, muss warten, bis er aufhört, um sich zu schlagen. Das heißt, manchmal muss er warten, bis er untergegangen ist, weil sonst derjenige nicht zu retten ist, sondern sogar noch der Retter gefährdet wird. Und von dem verlorenen Sohn lesen wir, da schlug er in sich, nicht mal um sich. Er sagt, ich will zurückkehren zu meinem Vater. Deswegen geht in euch. Bis heute hat diese Wirklichkeit ihre Kraft nicht verloren, dass wenn ein Mensch das Wort Gottes hört und er hat beständige Gegenreden, wir uns nicht permanent weiter um ihn kümmern müssen. Wir müssen die Geduld haben, manches Mal den einen oder anderen noch darauf hinweisen, dass das nicht der Weg ist, auf dem man bei Gott anknüpfen kann, sondern ich muss innehalten, still werden, warten. Fragen, ist der Weg, den ich gegangen bin, wirklich ein heilsamer Weg? Und das müssen wir jemandem zumuten, den wir mit dem Wort Gottes konfrontieren. Wir brauchen ihn nicht zudecken an, du musst aber, du darfst nicht und so weiter, sondern geh in dich, nimm dir Zeit, überlege. Unsere Väter, unsere Glaubensväter haben das sehr intensiv in ihren Liedern bezeugt. Sünder, komm und überlege, so ähnlich geht ein Lied. Halte ein und überlege, Sünder, wo gehst du hin? Das sind Lieder, die heute total aus der Mode gekommen sind. Aber die haben diese Wirklichkeit verstanden, dass man in Menschen nicht zudeckselt und ihm nicht erzählt, ja, du, dein ganzes Leben wird besser und alles wird schön, wenn du dich nur auf Jesus einlässt, sondern dass man sagt, stopp doch mal, halte doch mal, bist du auf dem Weg, den du dir gewünscht hast zum Kind? Bist du auf dem Weg, wo sich das vollzieht, was du erhoffst? Wenn nicht, halt an, du musst doch nicht weiterlaufen, halt an und kehr um. Ja, das machen wir alle nicht gerne. Zurück zum Anfang, das hasst man schon beim Spielen. Als Kind entwickelt man da schon eine Abneigung, wenn man ein Spiel hat, wo man rausgeschmissen wird und wieder neu anfangen muss. Und doch kommen wir nicht drum rum. Wir werden oft in unserem Leben an den Punkt kommen, wo wir zurückkehren. Und wo das der Weg ist. Und das kann man selbst beim Spielen üben. Es ist nicht schlimm, wenn wir verlieren, weil dort ein Training geschieht, das Umkehr immer auch Neuanfang bedeutet. Geht in euch und sammelt euch, du Volk ohne Scham. Ist uns das eigentlich klar, dass die Schamlosigkeit der größte Hindernisgrund für Neuanfang ist? Ich halte an der heutigen Entwicklung das für das Verderblichste. Nicht die ganzen moralischen Verfehlungen an sich, nicht die weit verbreitete Hurerei an sich. Ich glaube, die hat es immer schon gegeben. Aber dass man das schamlos macht, das ist neu. Auch nicht so neu, als hat es das nie gegeben. Das hat es immer gegeben. In Sodom und Gomorra hat man sich nichts daraus gemacht, dass man quer durch die Stadt sich gepaart hat. Da war aber eben die Möglichkeit der Umkehr dann auch nicht mehr da. Und das ist das Gefährlichste überhaupt für die Seele oder für das Gewissen eines Menschen, dass er die Scham verliert und deswegen alles so hinnimmt und alles macht, was wir wünschen. Machen alle. Und das versperrt den Weg der Umkehr. Und das ist an der heutigen Zeit gefährlich. Und deswegen ist es auch gefährlich, andere zu beschämen, weil das immer ein Stück abhärtet. Und deswegen ist es so gnädig, wie Jesus mit Menschen umgeht, die der Sünde überführt werden. Wenn wir an diese Ehebrecher denken, dann stimmt er eben gerade nicht in den Chor derer ein, die sagen, steinigen, sondern er nimmt die Last, die mit dieser öffentlichen Beschämung verbunden war, weg, aber sagt dir ganz klar und nüchtern, sündige hinfort nicht mehr. Und so geht er mit uns um. Wenn wir zur Umkehr geführt werden, dann geht es nicht darum, dass ein großes Donnerwetter über uns herbricht, sondern dass wir die nüchterne Fähigkeit finden, so nicht weiterzumachen, wie das gewesen ist, was uns in solche Abhängigkeiten und Bindungen hineingeführt hat. Das finde ich gnädig. Und das ist durch diesen Propheten schon lange, Jahrhunderte vor dem Messias benannt. Wir lesen das zum Beispiel auch bei Amos. Ich habe mich erinnert an, in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst, an viele Stellen, die wir vorher bei den anderen kleinen Propheten gelesen haben. Das Amos 5, dort heißt es, denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich und lebt. Eben lesen wir, geht in euch Volk ohne Scham. Ein Volk ohne Scham sucht Gott nicht. Ist zufrieden mit sich. Kann so leben. Leben. Auf das Gericht zu. Auf den Tod zu. Und zwar auf den endgültigen Tod zu, wo alle Möglichkeiten einer Erneuerung zerstört werden. Dagegen sagt Gott, sucht mich und lebt. Suche ist immer mühsam. Wenn wir uns an das letzte Mal erinnern, wo wir was verlegt haben, dann wissen wir, wie peinlich das ist und wie man dann unter Druck gerät. Und solche Phasen sind nicht vermeidbar, wenn wir Gott suchen. Das ist eine peinvolle Zeit. Da haben wir ihn nämlich noch nicht. Da wissen wir nur, wir sind noch nicht dort angekommen, wo wir hin wollen oder müssen. Und trotzdem ist dieser Drang da. Ich erinnere mich so gut, wie diese Druckzeiten in meinem Leben waren. Diese Sehnsucht nach Heil, nach Veränderung. Und wie lange sich das auf den gezogen hat. Sucht mich, sagt Gott. Er macht uns Mut. Brich nicht aus. Geh nicht den scheinbar kürzeren Weg. Geh nicht zurück in diese Ersatzhandlungen. Drogen, Sucht, Spielen. Alle verschiedenen Dinge, die ja irgendwo diesem Hunger nach Leben entsprechen, wo wir aber nicht landen, wo wir hin möchten. Sondern was uns noch weiter wegzieht. Wo wir herausgefordert sind, gerade als junge Leute, uns auf diesen schwierigen Weg des Suchens nach Gott zu machen. Und das finden wir im übernächsten Vers. Also, sucht mich, geht in euch, bevor der Beschluss sich vollendet. bevor das Gericht, was Gott schon ausgesprochen hat, das ist ja ausgesprochen, das Gericht über die ganze Welt ist ausgesprochen. Und doch ist jetzt die Möglichkeit, noch umzukehren. Wer nicht hört, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Nicht die trifft mal der Zorn Gottes. Der ist unter dem Zorn Gottes. Von dem hat Gott sich weggewendet. Da müssen wir nicht sagen, naja, schlimmer kann es ja nicht werden. Natürlich nicht. Es ist schon so schlimm, so ultimativ endgültig schlimm, dass Gott wegguckt und Menschen sich selber überlässt. Und auf ihr Heulen und Zähneknirschen nicht mehr hört. Das ist Gericht. Das muss nicht noch schlimmer werden. Ja, sagen, ja, in der Hölle, dann ist ja, das ist ja jetzt schon die Hölle. Ja, und so soll das immer bleiben. Wenn das jetzt schon die Hölle ist, meinst du, man kann sich daran gewöhnen? Gott will, dass wir da raustreten. Aber das braucht die Bereitschaft, umzukehren, solange er sich finden lässt. Und das ist heute eine Zeit, wo er sich finden lässt. Bevor die Zornglut des Herrn über euch kommt, bevor der Zornestag des Herrn über euch hereinbricht, sucht den Herrn. Erinnert ihr euch, Kapitel 1, Vers 6. Ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda, gegen alle Bewohner von Jerusalem, und die, die vom Herrn abtrünnig geworden sind, und die den Herrn nicht suchen und nicht nach ihm fragen. Gott nicht zu suchen, macht uns gerichtsreif. Und stattdessen heißt es, such den Herrn. Wer ist gefragt? Wer soll das machen? Alle ihr Demütigen, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Ha, alle ihr Demütigen sucht Demut? Wie geht das? Muss man nicht sagen, alle ihr Hochmütigen sucht Demut? Nee, das können die nicht, das stimmt. Im letzten Kapitel der Bibel, in Offenbarung 22, steht, wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Wer unrein ist, verunreinige sich noch. Und wer gerecht ist, tue noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Der Demütige wird sich vor Gott weiter beugen. Und der Hochmütige wird sich vor ihm weiter verhärten. Was heißt das für uns, ihr Lieben? Wenn ich in mir entdecke, dass etwas Gott entgegensteht, dann muss ich mit aller Konsequenz, mit allem, was ich bin und habe, dieses in mir, was Gott widersteht, der Vernichtung anheimgeben. Ausmerzen, wie? Wie kann ich etwas ausmerzen, was Gott widersteht? Mit dem Wort Gottes. Wir werden merken, dass das Gott widersteht, was sein Wort nicht ertragen kann. Oder, ganz einfach gesagt, die Verse, die mir am schwersten fallen, die Kapitel, die ich am wenigsten gern lese, die muss ich immer wieder und immer wieder und immer wieder auf mich einwirken lassen, bis dieser innere Widerstand zerbrochen und ausgemerzt ist. Ich kenne das. Ich hatte ganze Abschnitte und Bücher der Bibel, die haben ja sofort den Schweiß auf meine Haut gejagt. Boah, das war sofort angstauslösend. Ich habe Jahre meiner Jugend gekannt, wo ich gedacht habe, wie kann man bloß freiwillig die Bibel lesen? Jede Zusammenkunft war eine Qual, weil alles, was ich aufgeschlagen habe, mich verdammt hat. Ich konnte nicht verstehen, dass man sich daran freut. Und ich habe entdeckt, solange in mir etwas dem Wort Gottes widersteht, hat es genau diese Wirkung. Es treibt uns von ihm weg. Und dann sind wir gefragt, unterstellen wir uns Gott. Und das ist Demut. Dass ich sage, ich lasse jetzt nicht das in mir zu, was ihm widersteht, sondern ich setze das der reinigenden Wirkung seines Wortes aus. Und dann verändert sich was. Und dazu gehört eine Haltung, wie wir sie bei David zum Beispiel lesen in seinem Bußpsalm, wenn er sagt, Herr, du bist gerecht. Ich habe gesündigt, dass du gerechtfertigt wirst, wenn du richtest. Das war seine Haltung, nachdem Gott gesagt hat, vielfältig sollst du erstatten. Weil er selber dieses ungerechte Urteil gefällt hat. Und nachdem sein Kind gestorben war, das erste von vier, da sagte Gott, du bist gerecht. Und das ist Demut, ihr Lieben, wenn wir nicht sagen, ah, wie kann Gott mir das antun? Wie kann das denn sein? Und bin doch nicht schlechter wie andere? Und wieso trifft mich so viel Unglück? Und warum ist der so hart und böse mit mir? Und warum sind die so ungerecht? Und warum behandeln die mich so? Das zeugt alles von diesem Stolz, dass wir uns nicht unter Gottes gewaltige Hand beugen. Demut heißt zu sagen, Herr, du bist gerecht, ich habe noch viel Schlimmeres verdient. Ich kann es nicht aushalten, was ich so gesät habe. Bitte erbarme dich, dass das ein Ende hat. Dann verändert sich unser Charakter, dann verändert sich unsere Haltung, dann verändert sich unser Wesen hin zur Umgestaltung durch das Bild Jesu Christi. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen. Wir lesen sowas Ähnliches im Propheten Hosea. Kapitel 6. Kapitel 5, Vers 4. Ihre Handlungen gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren, denn der Geist der Hurerei ist in ihrem Innern und den Herrn kennen sie nicht. Ihre Handlungen gestatten ihnen nicht, zu Gott umzukehren. Wenn uns gesagt ist, sucht Gott, dann ist das nur möglich, wenn wir bereit sind, von bestimmten Verhalten zu lassen. Und eines ist Hurerei. Eines ist, wenn wir uns wegbewegen von dieser Eindeutigkeit der Beziehung und sagen, naja, hier mal, dort mal, lassen uns mal so treiben, machen alle. Dann ist das eine Sache, die Umkehr verhindert. Und das darf nicht sein, sollte nicht sein. Das zerstört. Die ihr sein Recht getan habt, sucht Gerechtigkeit. Das bedeutet eben auch, wenn jemand in der Spur Gottes läuft, dann hat man nicht den Schlüssel für alle Zeiten in der Tür, sondern dann sind wir herausgefordert, auf diesem Weg zu bleiben. Eigentlich auch normal. Aber da gibt es auch viel Irrwege und Irrtümer. Dass man sagt, ja, ich habe mich doch bekehrt. Was wollt ihr denn noch? Da alles in Ordnung. Bin doch getauft auf die richtige Weise oder ich habe doch den richtigen Glauben und ich bin doch nicht wie der oder jener. Es ist eine merkwürdige Sache mit dem Recht Gottes. Wir haben das heute früh in unserer Tagesandacht wieder gemerkt. Es heißt zum Beispiel, die Geburt Jesu war so, dass Maria dem Josef verlobt war und bevor sie noch zusammengekommen waren, wurde sie schwanger erfunden vom Heiligen Geist. Kann aber Josef nicht wissen, dem wird das ja so nicht mitgeteilt, bis dahin jedenfalls nicht. Und Josef, weil er gerecht war, gedachte, sie haben mich zu entlassen. Boah, was ist das denn für eine Gerechtigkeit? Sagt denn nicht das Gesetz des Mose, dass wenn jemand hurt unter ihrem Mann weg, und zwar schon in der Brautzeit, sie gesteinigt werden soll? Eigentlich, nee, wenn sie verheiratet ist, gesteinigt. In der Brautzeit hätte das passieren können. Wäre sie normalerweise, oder hätte es noch eine geringe Chance gegeben, dass sie mit dem anderen Mann zusammenkommt. Aber verlobt ist fest. verlobtes Fest, ohne Ehe vollzogen zu haben. Das war die Gerechtigkeit nach dem Gesetz. Josef hätte einen großen Skandal daraus machen können. Und es heißt, weil er gerecht war, gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Das ist die Gerechtigkeit, die aus Liebe das Beste des anderen will. Das ist krass. Eigentlich ist ja der ultimativ Gelackmeier, aber auch vor der ganzen Welt. Das wussten sie ja, haben ja alle mitgekriegt, dass sie noch nicht verheiratet sind, denn dann ist sie schon schwanger. Und er ist bereit, auf sie zu verzichten, und zwar heimlich, weil offenbar jemand anderes ist, der ihr näher steht. Das rechnet Gott als Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist also nicht diese Art von Gesetzestreue, die ohne Rücksicht auf Verluste einfach durchgeht und sagt, so steht es geschrieben, so müssen wir das machen, sondern das ist dieser Geist des Gesetzes, nämlich Gerechtigkeit, Friede und Freude durch den Heiligen Geist. Dieses herzliche Erbarmen, diese Milde, diese Zuwendung, die das Beste des anderen sucht und nicht nur das Beste für sich selber. Suchet Gerechtigkeit, wie ihr Recht übt. Das heißt es für uns. So miteinander unterwegs zu sein, dass Gottes Ordnung im Blick ist und nicht zuerst unser Recht. Und am Ende, als Lohn steht, vielleicht werdet ihr geboren am Zornestag des Herrn. Boah. Vielleicht werdet ihr geboren am Zornestag des Herrn. Mehr nicht. Kein Orden. Keine öffentliche Belobigung. Keine endgültige Sicherheit. Vielleicht macht uns das deutlich, was im Hebräerbrief heißt, dass wir Gott dienen sollen in Frömmigkeit und Furcht. Eine Sache, die heute ganz aus dem Blick geraten ist. Gott zu dienen, ja, aber mit erhobenen Fahnen und mit erhobener Faust. Und ich mache, wie ich mir das vorstelle, und Gott hat gefällig, sich zu fügen und das zu segnen, was ich mir einbilde. Wenn wir Gerechtigkeit üben und wenn wir demütig sind und wenn wir auf diese Weise Gott suchen, dann ist als Preis, dass wir vielleicht gerettet werden vor dem Zorn. Was heißt das? Das, was auch einer meiner Mentoren so gesagt hat. Frank, wir sind alle noch nicht zu Hause. Das hat mir in meinem jugendlichen Übermut sehr zu denken gegeben. Wie kann dieser heilige Mann Gottes, der viel mehr Autorität hatte als ich zu jener Zeit, wie kann der so unsicher sein? Ich war erst versucht zu sagen, er hat nicht genug Glauben. Und dann habe ich das mir anzunehmen, mich bequemt. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind versuchbar. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass ein Mann wie Judas mit den anderen Aposteln Zeichen und Wunder getan hat. Der war unterwegs mit den 69 anderen, immer zu zweit. Und sie haben Kranke geheilt und sie haben Tote auferweckt. Und sie haben das Reich Gottes verkündigt. Und doch wird er zum Verräter seines Meisters. Und scheitert. Und jemand wie Demas, der ein Mitarbeiter des Paulus war, von dem heißt es, er hat die Welt lieb gewonnen und ist aus der Nachfolge gewichen. Ein Mann Gottes. Wie kann man bloß? Ja, wie kann man bloß? Wir sind alle noch nicht zu Hause. Und das muss uns zu einer Grundhaltung bringen, des beständigen, demütigen Bleibens. Nicht bloß des demütigen Seins, so im Sinne eines Zustandes, sondern eines Weges, von dem wir nicht abweichen. Und auf dem wir uns gegenseitig ermuntern, immer wieder hin zurückzukehren. Dass, wenn es überhaupt eine Sicherheit gibt, dann ist es die Sicherheit der Gemeinde. Dass der ein und andere sagt, du Frank oder du Annelie oder wer auch immer, bist du auf dem Weg? Wollen wir das nicht so machen? Wollen wir nicht so gehen? Wollen wir nicht Gott suchen? Das ist der entscheidende Punkt, dass wir so demütig miteinander umgehen. Ich glaube, das ist immer gewusst, glaub's nicht richtig, musst du so machen, sondern dass wir suchen, Gott suchen, damit wir gerettet werden vor dem kommenden Zorn. Und zwar, es ist Rettung in Jesus Christus. Wir sind nicht unter dem Gericht, wenn wir darin bleiben. Wenn wir zurückgucken, wie viele, 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 viele Gläubige diesen Weg verlassen haben, da kann man nur erschüttert sein und nicht mehr dankbar, dass man selber das nicht ist, sondern flehend vor Gott, für sie und für uns. Und wenn uns gesagt wird, dass wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit die Liebe in vielen erkaltet, dann ist das eben ein Fakt. In vielen, nicht in ein paar. In vielen. Und wer das selber vielleicht miterlebt hat, dass die Kinder nicht mit dieser Hingabe und Freude oder nicht alle Kinder mit dieser Hingabe und Freude in den Wegen Gottes bleiben, der weiß, was das für ein Schmerz ist. Und deswegen lasst uns Gott suchen auf diesen Weg der Demut. Und dann kommt ein Wort über die Völker rundherum. Denn Gaza wird verlassen und Askelon zur Öde werden. Wie der Garten Eden, so war Kanaan mal. Heute ist der Gazastreifen, man sagt, das größte Gefängnis der Welt. In kleiner Ecken, paar Millionen Leute eingepfercht, kaum, also praktisch ohne eigene Produktion, sich selbst und anderen zum Frust und zum Schaden. Ein Sammelbecken der Bosheit und des Terrorismus, auch weil Gott sein Urteil darüber gesprochen hat. Und wie hat es angefangen? Sie haben das Volk Gottes nicht gesegnet, haben ihre eigenen Götzen hochgehalten. Auch mal Leute, die ihren Ursprung aus Gott hatten. So kann man in die Irre laufen. So kann man sich mit anderen zusammentun. So kann man abweichen. Und doch, und wenn man das weiterliest, Amon und Moab, ich muss das nicht bis in die Details lesen, da hat man eine Grundtendenz, dass man sagt, da ist ja keine Chance mehr. Und doch, wenn wir zurückgucken, eine Moabitin ist in dem Ahnenregister des Messias. Und da hatte Gott vorneweg gesagt, bis ins Zehntglied soll keiner von ihnen jemals in meinen Tempel kommen. Da sagt man, keine Chance. Und doch ist eine Frau, die sagt, dein Gott soll mein Gott sein. Und dein Volk soll mein Volk sein. Sie verlässt alles. Sie bricht hinter sich die Brücken ab. Wobei sie alle Möglichkeiten hat. Und folgt der Verachteten in eine schwierige Situation. Und Gott hebt sie. Wir haben jetzt bei dem Geschlechtsregister Jesu, Matthäus 1, gesehen, was für eine kostbare Sache ist. Mir sind zwei Dinge aufgefallen. Erstens werden vier Frauen genannt, drei mit Namen und eine ohne Namen, deren Lebensmerkmale alles andere als ehrbar waren. Das Tamar, deren Sohn praktisch aus dem Inzest geboren wird, Peres, der Nachkomme gleichzeitig ihres Schwiegervaters. Dann ist Rahab die Hure, eine Kanaaniterin, deren gesamte Stadt der Ausrottung verfällt. Und ausgerechnet eine Hure rettet nicht nur sich und ihr eigenes Leben, sondern das ihrer ganzen Sippe und deren Sohn, Boas, heiratet Ruth, die Moabiter. Und dann haben wir als vierte noch Bathseba, die Frau des Uria, die wiederum aus einer verbotenen, gefährdeten, enterbten Beziehung heraus den Salomo gebiert. Und wenn wir dann weiterlesen, ist uns aufgefallen, dass einige Könige aus dieser Ahnenreihe nicht aufgezählt werden, also aus der, von den Nachfolgern, sag mal Josaphats Enkel, wird nicht mit erwähnt. Josaphats Enkel war Joas, ein ganz außergewöhnlicher Mann, der schon als Kind zum König gesalbt wird, aber seine Großmutter Athalia war diese Tochter Ahabs, die Josaphat heiratet. Und weder Joas noch sein Sohn noch sein Enkel finden sich wieder in dem Geschlechtsregister Jesu. Das hat mich geschockt. Das hat mich geschockt. Die werden einfach übersprungen und dann geht es weiter mit Hiskia und Manasse bis Jerobabel. Da ist mir erstmal bewusst geworden, Josef hat selber einen Mann Gottes, von dem es heißt, dass er recht tat wie sein Vater David, hat durch seine Ehe mit so einer gottlosen Person nicht nur real seine eigene Nachkommenschaft dezimiert, sondern ihnen auch eine Hypothek auferlegt, dass sie aus der Geschlechterreihe Jesu getilgt sind, obwohl unter ihnen zumindest Joas ein frommer Mann war. Das heißt, man kann durch die Verbindung mit jemandem Gottlosen, und ich meine nicht mal der aus einer ungläubigen Familie kommt. Rahab kam aus einer ungläubigen Familie, Ruth kam aus einer ungläubigen Familie, aber sie sind persönlich umgekehrt und haben sich hingewendet zu dem Gottesreich. Während das von der Tochter Ahabs nicht zu finden ist. Damit legt dieser Mann seine nachkommende Last auf, so wie das Gott gesagt hat, bis in die dritte und vierte Generation wird die Sünde heimgesucht. Und drei Generationen werden gestrichen aus dem Geschlechtsregister Jesu. Schockierend. Schockierend, dass wir ein Verhalten haben können, wenn man gerade nicht auf solche Dinge achtet, die unsere Nachkommen eine Hypothek auflegt, die sie eigentlich nicht tragen können. Und das meint nicht, dass ein Mann wie Joas verloren ist. Er war ein Mann, der, ein König, der tat, was recht war in den Augen Gottes. Und doch, draußen, doch nicht dazu gezählt. Und das, ihr Lieben, meint es, wenn wir das Wort Gottes hören, das ist unser totes Herz verändern muss. Dass es wirklich bis in die letzten Ecken unseres Wesens hineingeht. Dass wir wirklich zulassen, dass Gott uns überall verändert und nicht nur sagt, na, soweit mir das gerade bequem ist. Aber bitte, lass mir was anderes und das mache ich so, wie ich das möchte. Können wir. Gott wird uns nicht vergewaltigen und nötigen. Aber wollen wir die Konsequenzen auf uns und unsere Kinder laden? Darum so war als Liebe, spricht der Herr Beherrscher, der Gott Israels. Moab soll wie Sodom und die Söhne Ammon wie Gomorra werden ein vom Unkraut überwucherter Boden und eine Salzgrube in ein Ödland für ewig. Das haben wir heute. Dass diese Regionen, die früher mal reich waren, das Ostjordangebiet war ein reiches Gebiet, ein fruchtbares Gebiet. Es ist eine Wüste, die sich nicht kultivieren lässt. Der Rest meines Volkes wird sie ausplündern und der Überrest meiner Nation sie als Erbteil besitzen. Genau dort hat sich Israel wieder festgesetzt. Es ist ein ödes Land, aber es ist nichts dort zu gewinnen. Das geschieht ihnen für ihren Hochmut, weil sie das Volk des Herrn der Herrscher geschmäht und gegen es groß getan hat. Furchtbar wird der Herr gegen sie sein, denn er wird alle Götter der Erde hinschwinden lassen. Wisst ihr, Moab und Ammon sind die Nachkommen Lots. sind nahe Verwandte Abrahams. Waren mal auf einen Gerechten zurückzuführen und haben sich so weit entfernt. Ich frage mich mal, heute so diese Menschen, die praktisch zu Leuchtsäulen der Gottlosigkeit geworden sind, wie Darwin, wie Nietzsche, wie die Weltweisen unseres heutigen Zeitlaufs. Waren die immer böse? Nee. Darwin sollte Pastor werden. Kam aus einem frommen Geschlecht, hat sich wegnehmen lassen. Ist nicht diesen Weg der Demut geführt worden. Hier ein bisschen abweichen, dort ein bisschen abweichen. Und schon beginnt ein Weg, der ins Verderben führt, nicht nur für denjenigen, sondern für viele. Bei Lot, hier ein bisschen Vorteil, da ein bisschen Besseres vorankommt. Na, geht man nach Sodom. Und aus seinen Nachkommen werden wirklich zerstörte und unter dem Fluch Gottes stehende Menschen. Ist das nicht grausam? Muss uns das nicht dahin ziehen, dass wir mit aller Entschiedenheit, mit Herzensentschluss beim Herrn verharren, wie das auch im Neuen Testament gesagt ist? Dass wir ihn jeden Tag suchen, dass wir jede Woche ihm die Ehre geben, dass wir mit allem, was wir sind und haben, ihn und seine Gerechtigkeit suchen. Das ist meine Hoffnung. Auch ihr, Äthiopier, werdet von meinem Schwert durchbohrt sein. Boah, da steht so ein banaler Satz, einfach so mit hingeworfen. Und trotzdem, auch wenn dieses Urteil steht, ist einer der ersten Geretteten in der Zeit der Apostelgeschichte ein Äthiopier. Der Kämmerer, der von dort kommt. Eins schließt das andere nicht aus. Das Urteil Gottes und die persönliche Umkehr. Man kann das pauschalieren und sagen, es steht ganz nüchtern im 2. Korintherbrief, dass kein ungöttlicher Trunkenbold Ehebrecher des Reich Gottes ererbt. Und es gibt Gemeinden, die sagen, was kümmert ihr euch um Säufer? Es steht doch, die haben mit dem Reich Gottes nichts zu suchen. Stimmt, es stimmt. Kein Trunkenbold wird das Reich Gottes ererben. Aber es gibt die Möglichkeit der persönlichen Umkehr, Gott sei Dank. Und kein Ehebrecher und kein Knabenschänder und wie diese ganzen Kataloge heißen. Aber wer umkehrt, solche sind etliche von euch gewesen. Nicht sind's noch. Gewesen. Was gewesen ist, ist vorbei. Wenn wir umkehren von diesem Leben, gibt Gott einen neuen Anfang. Aber wenn wir drinnen bleiben, gibt es keine Chance. Und selbst wenn wir dann ein frommes Leben führen, also eins mit einer christlichen Verzierung, sagen, ja, ich bin ja mal getauft worden, wird schon alles in Ordnung gehen, dann ist es keine Chance. Dann ist in diesen Sachen gebunden zu sein, unter dem Zorn Gottes zu bleiben. Und er wird seine Hand ausstrecken gegen Norden. Assyrien, damals das Volk, was gerade die 10 Stämme kassiert hat. Kann doch nicht sein, oder? So ein starkes Volk, so eine, die gerade die Weltherrschaft an sich gerissen haben, wie soll das wieder vorbeigehen? Gott wird seine Hand ausstrecken und wenige Jahre später ist nichts mehr davon übrig. Ninive ist zerstört. Es ist nichts mehr übrig. Die Babylonier haben das komplett überrollt. Bis heute hat sich Assyrien nicht wieder erholen können. Und in seiner Mitte werden sich Herdenlagern allerlei Tiere. Kauz, Eule, Igel, alles unreine Tiere. Und damit wird diese Stadt zum Sitz von unreinen Geistern. Solche unreine Tiere und Städte, an denen Dämonen hausen, das gehört oft zusammen. Eine Stimme singt im Fenster. Boah, kein Mensch ist dort. Eine Stimme. So einen unheimlichen Ort kennt man vielleicht. Da saust der Wind durch und man hört mit einmal was. Und Trümmer auf der Schwelle, erinnert euch, Kapitel 1, jeder, der über die Schwelle springt, kommt unter den Zorn Gottes. Mit einmal liegen dort Trümmer. Wisst ihr noch warum? Eben, drüber wegsteigen. Darf man nicht drauftreten. Es ist bis heute so, dass abergläubische Leute unter der Schwelle irgendwelche Zaubermittel vergraben zum Schutz gegen unreine Geister. In Wirklichkeit beschwören sie die Dämonen dahin. Und Gott lässt einen Trümmer darauf fallen. Nichts mehr von solchen Gepflogenheiten. Er zerstört solche Orte der Zerstörung. Ich wundere mich, ich habe das ja schon manches Mal gesagt, hier in der Region gibt es Häuser, die waren so schön. Dieses eine in Ramin, in Rezin. Das schönste Haus Rezins ist eine Ruine. Das schönste Haus Krambus, was hinterm Bahnübergang stand, ist verfallen. Kein Mensch ist dort mehr eingezogen. Man wundert sich, wie kann man die schönsten Häuser verfallen lassen? Mit Sicherheit. Weil das Orte des Götzendienstes, der Gottesferne, der Bosheit gewesen sind. Und kein Mensch hat es mehr dahin gezogen. Und ich wundere mich oft, man, was für eine hässlichen Karten, die werden wieder renoviert. Und solche schönen Häuser verfallen, bis abgerissen werden. Das hat mit dem Inhalt zu tun, was in solchen Häusern getrieben worden ist. Weil der Fluch des Herrn im Hause des Gottlosen wohnt. Und wer ein bisschen Gespür hat, der meidet solche Orte. Und dann bleiben solche Häuser wüst, obwohl sie mit viel Aufwand mal aufgebaut worden sind. Das ist die ausgelassene Stadt, so heißt das Urteil Gottes darüber, die in Sicherheit wohnte, die in ihrem Herzen sagte, ich und sonst gar nichts. Ihr Lieben, wenn wir sowas um uns herum finden und wollen wir auf solche Leute treffen, die so übermäßig selbstbewusst sind, ich formuliere das bewusst positiv, die so von sich selbst eingenommen sind, das sagt, soll mir schon passieren. Das sind die, vor dem Fall sind. Hochmut geht dem Falle voraus. Solche Leute kann man warnen, aber man kann sie nicht abhalten. Denn dem Hochmütigen streitet Gott entgegen. Es ist wichtig, dass wir ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Als von Gott Geliebte müssen wir uns nicht verstecken oder ständig rumjammern oder denken, wir sind nichts wert. Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht schonte. Das ist ein ungeheurer Adel, dass Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat und uns damit Wert verleiht, der es verhindert, dass wir eines Menschen Knecht werden. Aber eine Selbstgerechtigkeit, die aus uns selbst heraus sagt, sollen wir denn die anderen? Ich brauche Gott nicht. Ich lebe doch wie Gott in Frankreich. Der ist auf dem Weg der Zerstörung. Und es gilt nur dieses Zeugnis dagegen. Mehr nicht. Wir müssen die nicht umdrehen, wir müssen die Leute nicht bekehren, aber das bezeugen. Das tut der Prophet. Und diese Wirklichkeit des Wortes gilt bis heute selbst zu den Toten. Diese Stimme wird gehört. Und da bin ich für dankbar, dass wir auch diese Autorität haben, auch dem geistlich Toten das Wort Gottes zu bezeugen. Und es wirkt zu seiner Zeit. Amen.